ARD.
Wir brauchen mehr Wildnis, wir brauchen mehr Flächen, wo die Natur machen kann, was sie machen möchte. Das sind wichtige Flächen auch für den Klimaschutz.
Wissenswerte, ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Ich bin Jessica Wiener, herzlich willkommen zu den Wissenswerten im RBB24 Inforadio. Es ist wieder so ein Frühjahr, das viel zu trocken ist. Laut Deutschem Wetterdienst ist zwischen Februar und April dieses Jahres so wenig Regen runtergekommen wie seit fast 100 Jahren nicht mehr. Das lässt mit Blick auf den Sommer nichts Gutes für unsere Wälder erahnen. Die Waldbrandgefahr ist jetzt schon wieder überall hoch bis sehr hoch. Der Landesforstbetrieb in Brandenburg hat sich vorbereitet auf die neue Waldbrandsaison, hat in den vergangenen Monaten Dutzende neue Brunnen bohren lassen, um die Löschwasserversorgung zu verbessern. Aber müsste man da nicht auch von anderer Seite ran? Prävention statt Reaktion? Genau damit hat sich in den vergangenen 5 Jahren das groß angelegte Forschungsprojekt Pyrophob, also feuerabweisend, beschäftigt. Leitfragen dabei waren, wie sieht ein Wald aus, der auch in Zeiten des Klimawandels widerstandsfähig ist und nicht so leicht abbrennt? Und wie kommen wir zu diesem Wald von morgen? Zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit und Projektkoordination war Frau Dr. Antje Bischoff von der Stiftung Naturlandschaften Brandenburg, die Wildnisstiftung. Heute ist sie zu Gast in den Wissenswerten im RBB24 Inforadio. Frau Bischoff, schön, dass Sie da sind.
Danke, Frau Wiener. Ich freue mich.
Frau Bischoff, Ausgangspunkt des Pyrophob-Projekts war der Treuenbrietzner Waldbrand im August 2018. Was hat denn den Brand damals so besonders gemacht?
Ich glaube, besonders war die Größe des Brandes. Das waren 400 Hektar und ein Jahr drauf gab es in Jüterbog auf unserer Stiftungsfläche den größten Waldbrand in der Brandenburger Landesgeschichte. Da sind nochmal 800 Hektar abgebrannt. Und soweit ich mich erinnere, ich war damals noch nicht bei der Stiftung, war es kurz davor, dass die Leute auch in Treuenbrietzen evakuiert werden mussten. Also der Waldbrand war sehr, sehr nah an den Siedlungen.
Ich kann mich auch erinnern tatsächlich, dass man es hier in Berlin riechen konnte. Ich bin morgens rausgegangen und dachte, es brennt um die Ecke, aber nee, es war in Brandenburg der Treuenbrietzener Waldbrand, hat auch sehr viel Aufmerksamkeit dadurch bekommen. Die Kiefernforste in Südbrandenburg gehören zu den Landesteilen mit dem höchsten Waldbrandrisiko. Wieso ist das eigentlich so?
Die Kiefer dominiert ja die Brandenburger Wälder. Brandenburg ist übrigens relativ waldreich. Sie haben 37% der Landesfläche mit Wald bedeckt, 70% sind Kiefern. Und ohne den Menschen wären es aber nur 10%. Und die Kiefer hat den Vorteil, dass sie auch auf armen Standorten wächst. Sie kennen ja sicher das geflügelte Wort, Brandenburg ist die märkische Streusandbüchse. Wir haben sehr, sehr viele arme Böden, sandige Böden und die Kiefer wächst hier ganz gut. Und warum es so viele Kiefern gibt in Brandenburg, das liegt an der Industrialisierung. Sie hatten natürlich immer viel Holz zum Heizen. Und dann kamen die Glashütten und die Glasindustrie und die haben dann mit Pottasche gearbeitet und da brauchte man unglaublich viel Holz. Und dann hatte man relativ schnell nur noch 10% des vorindustriellen Waldes und man musste aufforsten. Und womit hat man dann aufgeforstet? Was wächst schnell? Kiefer. Und da gab es noch 2 Weltkriege, da gab es dann auch nochmal Waldverlust und Wiederaufforstung. Man musste auch Berlin wieder aufbauen, man brauchte Bauholz. Und was nimmt man dann? Etwas, was überall gut wächst auf armen Böden und was schnell wächst. Und das war dann die Kiefer.
Es kann man sagen, dass es dann bei den Brandenburger Wäldern fast hauptsächlich um wirtschaftliche Aspekte geht?
Ja, natürlich. Das sind auch in dem Sinne keine Wälder, das sind Kiefernforste, das sind Wirtschaftswälder zum größten Teil.
Ohne Mensch, haben Sie schon gesagt, würde der Wald ganz anders aussehen. Ein natürlicher Wald in Brandenburg sehe also wie aus?
Das wäre auf jeden Fall ein Mischwald mit mehr Buchen. Sie können ja auch mal einen Ausflug machen. In Brandenburg haben wir das Naturwelterbe Grumsin. Da können Sie mal sehen, wie so ein Wald eigentlich aussieht, wenn er Wald sein darf.
Wenn er Wald sein darf, schön gesagt. Schon damals 2018, nach dem Brand bei Treuenbrietzen, wurden erste Ideen dazu geäußert, wie mit den Waldbrandflächen umgegangen werden soll. Da gab es also kein standardisiertes Verfahren?
Es ist ja häufig so, dass im Fachjargon nach Kalamitäten, also eine Kalamität wäre ein Waldbrand oder ein Sturm wie Kyrill, dass dann häufig die Flächen einfach kahlgeschlagen wurden, das Restholz in den Trommelhäcksler und ja, dann wurde neu gepflanzt. In Treuenbrietzen hatten sie was Besonderes. Sie hatten eine Privatwaldgenossenschaft, die haben dieses Vorgehen so gewählt und sie hatten auf der anderen Seite der Bundesstraße einen Stadtwald. Und der Stadtwald, der kommunale Förster Dietrich Henke, er hat gesagt, ich mache es jetzt mal anders, ich gehe neue Wege. Und er hat zum Teil die verkohlten Bäume stehen lassen, der hat mit eigenem Saatgut gearbeitet, der hat die Flächen gemulcht mit Laub aus seinen nicht verbrannten Wäldern. Und über ihn gab es damals einen Fernsehbericht. Und den hat Frau Blumröder von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung im Fernsehen gesehen und hat gedacht, wow, das ist ja mal ein Förster, mit dem könnte ich mal ins Gespräch kommen. Hat einen Termin gemacht und hat ihren Chef, den Professor Pierre Ibisch, ein renommierter Waldökologe, mitgenommen. Und so kam letztendlich eins zum anderen und dann ist dieses Projekt entstanden. Es kamen immer mehr Partner dazu und ja, Herrn Henke haben wir das zu verdanken tatsächlich, dass das losgegangen ist überhaupt.
Nun haben sich für das Projekt insgesamt 8 Institutionen verschiedener Disziplinen zusammengeschlossen. Viel Man- und Woman-Power, die Chance, damit viele Ansätze abzudecken?
Absolut. Ich war in dem Projekt ja als Koordinatorin tätig und hatte dadurch das große Glück, dass ich wirklich mit vielen von diesen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ins Gelände mitgehen konnte und sie haben alles untersucht quasi, die antibiotischen Faktoren, Pflanzen, Tiere und so weiter, also Flora, Fauna. Sie haben die Abiotik, Boden, Wasser. Sie haben die Waldökologie, Waldstruktur mit dem Landeskompetenzzentrum Forst, hatten sie noch die Forstperspektive drin. Also das war ein sehr breit aufgestellter Ansatz und ich glaube, es ist das größte Projekt dieser Art in Brandenburg und auch in Deutschland gewesen. Und die Zusammenarbeit war, muss ich so rückblickend sagen, wirklich hervorragend. Und man hat viele verschiedene Sachen gefunden.
Im Abschlussbericht des Pyrophob-Projekts heißt es, dass die Forschungsergebnisse teilweise unterschiedlich von den teilnehmenden Institutionen interpretiert wurden, wegen unterschiedlicher Perspektiven und Ansätze. Das geht sich ja wahrscheinlich bei 8 verschiedenen Institutionen auch nicht aus. Aber haben Sie dafür Beispiele?
Erstmal möchte ich dem so ein bisschen widersprechen. Wir waren uns bei den wichtigsten Punkten sehr einig. Bodenbearbeitung ist nicht gut. Totholz radikal rausnehmen, ist auch nicht gut. Wie es dann mit dem Totholz zum Beispiel weitergeht, da gab es natürlich ein bisschen unterschiedliche Ansichten. Wir als Wildnisstiftung, wir haben einen Ewigkeitshorizont, wir haben das große Glück, wir können einfach die Flächen sich selbst überlassen und schauen, wie die Natur sich selber hilft. Wenn jemand jetzt aus Forstperspektive drauf schaut, der fragt sich natürlich, was passiert mit dem Totholz, ist das eine Brandlast oder nicht? Aber auch Herr Professor Schröder vom LFE, also vom Landeskompetenzzentrum Forst Eberswalde, sagt, dass man natürlich nicht alles rausholen soll, sondern sie haben nach dem Waldgesetz Zeit, 3 Jahre, manchmal auch bis zu 6, zu schauen, was passiert denn nach so einem Brand. Und dann schauen sie am besten erstmal, was kommt denn von allein, weil das wird das Stabilste sein. Wenn sie sich vorstellen, dass sich nach so einem Brand, dass das kommt, was dort schon ist oder was durch Samenanflug neu sich wieder dort etabliert, dann haben sie einfach ein stabileres Ökosystem. So etwas nennt man Resilienz. Also Vielfalt macht widerstandsfähig. Und das Totholz ist ganz entscheidend, um die ökologischen Kreisläufe wieder in Gang zu bringen. Das Totholz spendet Schatten, das bremst den Wind, das speichert Feuchtigkeit. Das heißt, sie haben geringere Verdunstung auf diesen Flächen. Und das ist ganz, ganz wichtig, wenn sie dann schauen, dass sie auf den Kahlschlagflächen in heißen Sommern teilweise bis zu 50 Grad hatten. Da sind die neu gepflanzten Kiefernsämen einfach mal eingegangen. Das wird auch nicht einfacher werden, in Zukunft nachzupflanzen. Das heißt, wenn Sie das Totholz drin lassen und haben nur die umgefallenen Bäume, dann können sich dazwischen auch wachsen dann Birken auf. In Treuenbrietzen waren das überwiegend Pappeln. Das kommt von allein. Das nennt man natürliche Sukzession. Das, was sich einstellt, ohne unser Zutun. Und das ist dann so ein sogenannter Vorwald. Sie haben dann Pioniere, wie die Pappel oder die Birke. Und die bereiten den Weg für andere Pflanzen. Und das ist auch das, was ich anfangs schon erwähnte, was auch Herr Professor Schröder gesagt hat. Auch jemand, der einen Wirtschaftswald hat, sollte erst mal schauen, was kommt. Und was kann ich dann vielleicht dazwischen setzen? Wenn ich alles kahl schlage, das ist unter diesen Bedingungen, Sie sehen es ja, Sie haben es gesagt, dieses Frühjahr ist wieder so trocken, Sie haben keine Chance. Sie versenken Ihr Geld. Ihr Zeit, Ihr Geld, das wird immer schwieriger. Also wir brauchen andere Formen der Waldwirtschaft. Das hat das Projekt eindeutig gezeigt.
Es ist eine Gefahr, die gerade auch in Brandenburg schon viele Sommer zu schaffen gemacht hat, dass aus wenigen Funken ein Waldbrand entsteht, der nur schwer unter Kontrolle zu bringen ist. Heißere, trockenere Sommer erhöhen diese Gefahr. Wie können Wälder vor dieser Gefahr gewappnet werden? Dieser Frage sind gleich 8 Forschungs- und Umweltschutzinstitutionen gemeinsam auf den Grund gegangen in einem Projekt namens Pyrophob. Also feuerabweisend. Thema heute in den Wissenswerten im RBB 24 Inforadio. Ich bin Jessica Wiener und mein Gast ist Dr. Antje Bischoff von einer der beteiligten Institutionen der Stiftung Naturlandschaften Brandenburg, die Wildnisstiftung. Es sind verschiedene Waldmanagementstrategien im Projekt Pyrophob verglichen worden. Frau Bischoff, das Ergebnis, Sie haben es schon ein bisschen angedeutet, aber gibt es jetzt die eine Strategie, die für einen zukunftsfähigen Wald in unserer Region verfolgt werden sollte?
Es gibt die eine Erkenntnis, Monokulturen haben keine Chance. Das sollte man also mittlerweile begriffen haben. Das bringt nichts. Ansonsten müssen Sie natürlich aus unterschiedlichen Blickwinkeln draufschauen. Ein Jurist würde jetzt sagen, es kommt darauf an. Wir hatten auf unserer Abschlussveranstaltung Ende Februar bewusst Menschen verschiedener Disziplinen und Perspektiven eingeladen. Naturschutz, Wissenschaft, Feuerwehr, Privatwaldbesitzende. Und jeder hat natürlich seine unterschiedlichen Blickwinkel. Wichtig ist, dass Sie Mischwälder haben. Natürlich kann die Kiefer und wird auch die Kiefer dabei sein, aber Sie brauchen viel mehr Laubbäume. Die Laubbäume brennen natürlich nicht so gut. Jeder, der einen Garten hat und mal versucht hat, seine Grünabfälle anzuzünden und zu verbrennen, was man ja nicht sollte, aber der sieht, wie das qualmt und wie schwer sich das Feuer tut. Jeder, der mal seinen alten Weihnachtsbaum im Garten verbrannt hat, sieht, wie die Nadeln da knistern und was für riesige Flammen das gibt. Mhm. 2019 hatten wir in Jüterbog auf der Stiftungsfläche ein Vollfeuer. Das heißt, da stehen die Bäume vom Stammfuß bis in die Krone in Flammen. Das sind Fackeln. Das ist ein Feuersturm. Das können Sie sich nicht vorstellen. Wir haben im Jüterbog ein ausgeklügeltes Waldbrandschutzsystem mit breiten Schneisen, 50 Meter breite Schneisen. Das tut uns zwar weh, dass die Wildnis zerschnitten ist, aber das brauchen sie, um die Feuer aufzuhalten mit dieser Macht. Damals war es allerdings so, das Feuer war so stark, da sind Äste durch diesen Sturm über diesen Schutzstreifen rübergeflogen. Das heißt, wenn Sie solche Wälder haben, solche Kiefernmonokulturen, das ist, was hat Herr Ibisch mal gesagt, ein Pulverfass. Also das heißt, sie brauchen unbedingt Mischwälder. Es dauert natürlich eine Weile, bis die Wälder umgebaut sind. Und das Land Brandenburg treibt den Waldumbau auch voran. Mhm. Aber das geht eben nicht von heute auf morgen. Aber sie brauchen Zeit und sie müssen einfach verstehen, der Natur Zeit und Raum zu geben. Das kann ich nur noch mal wiederholen. Es gibt natürlich viel Privatwaldbesitz. Sie können natürlich denen nicht vorschreiben, was die machen. Der neue Eigentümer in Treuenbrietzen, der den ehemaligen Stadtwald gekauft hat, der hat wieder geräumt. Trotz der Erkenntnisse, die da schon da waren. Das ist traurig. Aber das, ja, da ist die Politik auch gefragt, beim Waldgesetz zu schauen und so weiter. Also sie haben da noch viele dicke Bretter zu bohren. Mhm. Aber unter den aktuellen klimatischen Bedingungen, das ist der gemeinsame Nenner, die Böden nicht bearbeiten, das Totholz belassen, schauen, was stellt sich von selber ein. Mhm. Also ein bisschen Ruhe bewahren. Und was auch ein vielversprechender Ansatz ist in meinen Augen, honorieren Sie Leistungen. Das heißt Ökosystemleistungen. Das heißt auf Deutsch, also übersetzt bedeutet das, ich gebe eine Art Subvention für jemanden, der sagt, okay, ich bin Waldbesitzer. Ich lasse nach so einem Ereignis, Sturm, Feuer und so weiter, ich lasse den Wald jetzt erstmal ein paar Jahre und bekomme eine Kompensation für meine Verdienstausfälle. Mhm. Natürlich jemand, der eine Monokultur anpflanzt, der sollte nicht honoriert werden in dem Fall. Mhm. Warum? Und wenn das dann brennt, dann müssen wir die Feuerwehr bezahlen, die ganzen Einsätze. Das ist alles richtig teuer.
Mhm. Sie haben es jetzt selber schon gesagt und liest man auch den Abschlussbericht, dann sticht eben dieser Gedanke ja hervor, die Natur hilft sich selbst, machen lassen, dann hat man den widerstandsfähigen Wald.
Ja, im Prinzip kann man es so sagen. Natürlich, wie gesagt, sie haben wirtschaftliche Interessen, wir wollen auch nicht, dass das Holz, was wir gerne benutzen möchten, dann illegal in den Karpaten eingeschlagen wird. Aber sie müssen einfach bestimmte Wege gehen, um überhaupt Holz zu haben unter diesen aktuellen Bedingungen. Und das Schöne in dem Projekt war, dadurch, dass wir als Wildnisstiftung beteiligt waren, unsere Flächen, wie gesagt, ich habe es schon gesagt, wir haben diesen Ewigkeitshorizont, wir haben das große Glück, dort darf Natur Natur sein. Und diese Flächen sind so eine Art Blaupause für das, was geht und zu zeigen, was ist möglich in der Natur. Und da sollte man genau hinschauen und kann sich da viel abschauen.
Der märkische Sand bzw. die Trockenheit in Brandenburg, die ja auch noch zunimmt, Wasser wird auch immer knapper. Hätten denn die Laubwälder dennoch eine Chance? Also brauchen die nicht mehr Wasser als Kiefern jetzt bräuchten?
Also unter Kiefernwäldern wird extrem wenig Grundwasser gebildet. Das muss man erstmal schon mal sagen. Das ist ein Problem. Die Kiefern haben, ich habe es ja anfangs gesagt, die haben diese Pfahlwurzeln, die können relativ weit runtergehen. Die können sich dann auch auf diesen trockenen Böden halten. Aber die Kiefer wird sich nicht, wie gesagt, in Monokultur halten. Und die Laubwälder, weil sie fragten, ob die eine Chance haben, keiner weiß das, muss ich ganz ehrlich gestehen. Keiner weiß, was passiert. Es gibt ja auch Leute, die sagen, Brandenburg wird versteppen. Das glaube ich jetzt nicht. Also wenn wir schauen bei uns auf den Flächen, wie schnell die Birken und Pappeln wieder hochkommen, es sind auch Eichen dort in Naturverjüngung und unsere heimischen Eichen sind auch relativ trockenheitsresistent. Mhm. Die Eiche hat ja ihr Hauptschwerpunkt, also nicht unsere Eiche, aber die Eichen als Gattung, als Pflanzengattung im Mittelmeergebiet, wo es sehr warm ist. Also Eichen sind insgesamt gut geeignet. Ja, man muss schauen, was aus solchen Pionierwäldern wird. Es hat auch Flächen gegeben. Ich glaube, es gab einen Waldbrand bei Frohnsdorf vor einigen Jahren. Da hatten sie nicht so viel Naturverjüngung. Das kann ihnen auch passieren. Man weiß es nicht. Also dieses erstmal 3 Jahre schauen und abwarten, was kommt. Wenn nichts kommt, dann müssen sie schauen, was pflanze ich da an als Waldbesitzer. Ne?
Was den Wald ja eben anscheinend widerstandsfähiger macht, langsames, natürliches Wachstum ohne viel Einmischung, steht, wir haben es schon gesagt, im Konflikt mit der Nutzung vieler Wälder, die ja eben vor allem wirtschaftlich in Brandenburg sind, deswegen ja oft die Monokulturen. Wie wir vorhin gesagt haben, Sie haben es jetzt schon so ein bisschen angedeutet, was macht man jetzt daraus? Wie lässt sich dieser Konflikt überwinden? Es bräuchte die Politik in dem Moment?
Wie lässt sich der Konflikt überwinden? Ich glaube, es ist gar nicht so sehr ein Konflikt. Es sind einfach die Fakten, die uns dazu zwingen, das anders zu machen. Das wird ja immer nicht so gern gehört, aber wir müssen einfach auch mal weniger Holz verbrauchen. Hm. Ich habe bestimmte Regale eines bekannten schwedischen Möbelhauses nach 30 Jahren immer noch. Also das heißt nicht, dass ich mich jetzt da irgendwie mit rühme oder so, aber es geht mir einfach darum, wenn der Berliner Senat damals eine Holzbauoffensive ausgerufen hat, dann muss man das weiterdenken. Was gibt es für Möglichkeiten? Was gibt es für andere Materialien? Was gibt es für Alternativen? Was gibt es für Leichtbauweisen? Ich bin da keine Expertin. Mhm. Aber den Verbrauch zu drosseln wäre auch mal nicht schlecht. Und dann könnte man auf der anderen Seite vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit haben, dass die Wälder sich auf natürliche Weise ein bisschen stabiler entwickeln. Und ich glaube auch, dass die Forstexpertinnen und Experten da auch umdenken. Ich habe mal einen Vortrag gehalten über das Projekt vor 2 Jahren in Freiburg. Da waren von der Uni Freiburg renommierte Professoren da und auch Praktiker. Und als ich da die Kahlschlagflächen gezeigt habe, haben die gesagt, was? Sowas macht ihr in Brandenburg noch? Seid ihr wahnsinnig? Also ich glaube, der Entwicklungsstand ist vielleicht auch teilweise unterschiedlich. Mhm. Und ich, also wie gesagt, die Landesforsten, die machen ja seit Jahren Waldumbau. Sie können aber den Privatwaldbesitzern jetzt nicht vorschreiben, wie sie es machen. Oder naja, sie können Rahmen geben. Und ich glaube, da muss die Politik ran. Die Rahmenbedingungen, den Rahmen setzen. Mhm. Und was dann wirklich wird, weiß keiner. Also ich sehe manchmal ein bisschen schwarz, wenn ich diese trockenen Frühjahre sehe. Dann aber, ich bin Optimistin, wenn ich, wir hatten 23 auf der Stiftungsfläche nochmal 800 Hektar, die da verbrannt sind. Und ich war da im März 24, stand ich auf dem Hügel dort, Spitzberg heißt der. Und das war so deprimierend, diese ganzen verkohlten Baumleichen. Und ich war einen Monat später nochmal da und da waren diese ganzen Pappeln, die sich da vorher offenbar etabliert hatten, alle wieder grün. Und dann hatten sie diese graue Asche und dieses Knallgrün. Und das hat mir einfach viel Hoffnung gemacht, weil ich gesehen habe, die Natur kann das. Wir sind diejenigen, also dieser Spruch ist natürlich alt, ne? Die Natur braucht uns nicht. Aber wir brauchen die Natur, aber es stimmt einfach mal.
Was ihn ja nicht falsch macht, nur weil er alt ist. Genau. Sie haben den Waldumbau schon angesprochen. Den Wäldern in Brandenburg geht es äußerst schlecht. Das sieht man im aktuellen Waldzustandsbericht des Landes Brandenburg zur Gesundheit der Bäume auch. Demnach sind nur 15% rein optisch gesund. Was müsste denn passieren für einen Waldumbau? Sie sagen, einige sind da schon dran, aber was muss ganz praktisch passieren?
Ich glaube, Sie brauchen einfach behutsamen Waldumbau. Also wenn Sie jetzt so eine Monokultur haben, dann müssen Sie da auch Löcher sozusagen in diese Wälder reinbringen, damit ein bisschen Licht da ist für Bäume, die sich dann natürlich verjüngen. Da müssen Sie dann aber auch wieder aufpassen, dass Sie das nicht zu groß machen, damit nicht wieder zu viel Trockenheit und Hitze dahin kommt. Also das ist, glaube ich, eine Wissenschaft für sich. Und ein großes Problem, aber das würde den Rahmen der Sendung sprengen, ist natürlich auch der Verbiss.
Der Verbiss von den Tieren.
Ja, wenn sie Naturverjüngung hat, wenig Chancen in Bereichen, wo der Fraßdruck sehr hoch ist durch Wild.
Das heißt, es müsste gejagt werden auch?
Ja, sie brauchen ein Jagdmanagement dann, wenn sie einen Wirtschaftswald haben und wollen da auch ein bisschen. Es gibt ja viele Forstleute, die auch mit Naturverjüngung arbeiten. Sie müssen dann ihre Bäume schützen, das tun die ja auch. Mhm. Aber das ist nach wie vor, das ist schwierig. Ja. Und das kann man eben, wie bei allem. Der Fraßdruck ist eine sehr emotional besetzte Debatte. Das Totholz ist eine emotional besetzte Debatte. Ich würde mir mehr Zwischentöne wünschen, sagen wir mal so. Und das ist natürlich in so einem kurzen Radiointerview auch nicht möglich. Aber Sie brauchen eigentlich eine differenzierte Betrachtungsweise. Ich fand das sehr schön, wie gesagt, auf unserer Abschlussveranstaltung. Jeder hat dort beigetragen. Feuerwehr, Wissenschaft, Naturschutz. Also wir waren uns eben einig, das sind weiter so gibt's nicht. Sie müssen das behutsam umbauen, behutsam den Laubbaumanteil erhöhen.
Was man merkt, ist, dass es ein sehr komplexeres Thema ist, als es auf den ersten Blick vielleicht scheint. Stichwort auch eben Holznutzung. Frau Bischoff, das Forschungsprojekt Pyrophob ist offiziell beendet. Was passiert damit jetzt als nächstes?
Was passiert mit Projekten, mit Drittmittelprojekten in der Wissenschaft, die beendet sind? Wir hätten gerne weiter geforscht. Wir haben als Wildnisstiftung neue Wildnisgebiete dazu kaufen können letztes Jahr, ganz in der Nähe von Jüterbog. Da hätte man wunderbar auch mal so einen Waldumbau wissenschaftlich untersuchen können, dokumentieren können. Die Hochschule für nachhaltige Entwicklung und die Uni Potsdam, die hatten auch großes Interesse, mit uns weiterzuarbeiten, weil wir ein zuverlässiger Forschungspartner sind. Bei uns werden die Flächen halt nicht veräußert an Investoren, die es dann irgendwie abholzen. Der Topf, aus dem Pyrophob gefördert wurde, der sogenannte Waldklimafonds, das war ein Topf, den das Umwelt- und das Landwirtschaftsministerium vor einiger Zeit gemeinsam aufgelegt hatten. Das war ein super Fördertopf, weil er solche übergreifende Forschung erlaubt hat. Sie haben im Moment auch schöne Fördertöpfe wie dieses Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz. Da haben sie aber viele verschiedene einzelne Förderrichtlinien, die ganz speziell, die eine geht nur um Moor, die eine ist nur Klimaschutz in Kommunen und sie haben nicht die Möglichkeit, dort übergreifend weiterzumachen. Also so in dieser Vielfalt, wie wir das hatten, war das einmalig. Das ist sehr traurig. Ich glaube, gerade der Region Berlin-Brandenburg stünde es gut an, Forschung weiter zu unterstützen. Das ist eins unserer wichtigsten Standbeine. Ich habe lange in der Wissenschaft gearbeitet. Wir haben hier nicht so viel Industrie. Wir haben Dienstleistung und wir haben wirklich coole Forschungseinrichtungen. Sehr gute Universitäten, sehr viele gute außeruniversitäre Forschungseinrichtungen. Leibniz-Institute, Senckenberg, Entomologisches Institut in Müncheberg, das Thünen-Institut war dabei. Das sind alles super Einrichtungen. Die kämpfen alle um Drittmittel und die Situation wird immer schwieriger. Also natürlich, Forschen allein reicht nicht. Sie müssen natürlich auch an die Umsetzung denken. Aber man sieht an diesem Projekt Pyrophob, dass man auch wirklich teilweise ganz neue Erkenntnisse gewinnen kann. Wir haben neue Arten beschrieben, also vor allen Dingen die Pilzleute. Spannende ökologische Zusammenhänge, die da sich auftun, wenn man wirklich mal Zeit hat, Langzeitforschung zu machen. Und im Grunde genommen ist Pyrophob auch kein Langzeitforschungsprojekt. 5 Jahre ist nichts in ökologischen Zusammenhängen. Mhm. Also das wäre schöner, wenn es da mal einfach mehr Möglichkeiten gäbe. Jeder Wissenschaftler sagt Ihnen, further research is needed. Und ich sage das auch.
Sie haben jetzt schon gesagt, Stichwort Umsetzung. Sie sehen so ein bisschen schwarz für die Zukunft. Was bräuchte es denn, damit Sie wieder hoffnungsfroh schauen in die Zukunft?
Also sagen wir mal so, 2 Herzen in meiner Brust, wenn ich meinen Arbeitgeber sehe, die Wildnisstiftung, dann bin ich hoffnungsfroh. Wir brauchen mehr Wildnis, wir brauchen mehr Flächen, wo die Natur machen kann, was sie machen möchte. Das sind wichtige Flächen auch für den Klimaschutz. Das brauchen sie. Sie brauchen Umwelt- und Naturschutz. Und dem weht im Moment der Wind ganz schön hart ins Gesicht. Das muss ich auch als Ökologin feststellen. Aber ich sage das auch, ich bin nicht nur Schwarzseherin, im Gegenteil. Ich glaube, Ja, wenn wir uns das anschauen, diese Kraft, die die Natur hat, und das konnten wir wirklich so toll beobachten in diesem Projekt, das stimmt mich hoffnungsfroh. Ich habe dieses Bild beschworen von der grauen Asche und wie Phönix aus der Asche diese Bäume rauskommen. Ja, ich glaube, wir müssen einfach mehr Zeit und Geduld mitbringen. In unserer Gesellschaft muss alles immer sofort sein und niemand möchte mehr warten auf irgendwas. Klar sind die Probleme drängend und man braucht auch Lösungen. Aber es gibt nicht immer überall einfache und schnelle Lösungen. Und die, unsere Wildnisgebiete machen uns das vor. Das
könnte man sagen, mehr Wildniswagen.
Ja, mehr Wildniswagen ist ein Credo, was wir haben. Ja, das ist so. Das wäre schön.
Frau Bischoff, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, Frau Wiener.
Zu Gast in den Wissenswerten die Ökologin Dr. Antje Bischoff von der Stiftung Naturlandschaften Brandenburg, die Wildnisstiftung, eine der insgesamt 8 Umweltschutz- und Forschungsinstitutionen, die an Pyrophob beteiligt waren, einem groß angelegten, über 5 Jahre andauernden Forschungsprojekt zu Waldbränden und ihren Folgen. Ziel war es herauszufinden, welche Art von Wäldern wir in Zeiten zunehmender Waldbrandgefahr brauchen und wie wir dahin kommen. Zu Pyrophoben, also im Idealfall feuerabweisenden Wäldern. Danke fürs Zuhören. Ich bin Jessica Wiener.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.